Hallo. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zur Vorlesung Galois-Theorie. Diesmal spreche ich über das Ende von Kapitel 10 und insbesondere über die Hauptresultate, die da kommen. Wir haben uns jetzt schon einiges überlegt zum Thema Einheitswurzeln, primitive Einheitswurzeln, Kreisteilungspolynome, Kreisteilungskörper. Und jetzt nehmen wir alles, was wir wissen, und werfen noch den Hauptsatz der Galois-Theorie mit dazu, in Satz 10.10. Die Voraussetzung ist so wie immer, wir haben n, wir haben unseren Körper k, die Charakteristik teilt nicht n, wir haben die Einheitswurzeln und so weiter. Und jetzt gucken wir uns die entsprechende Körpererweiterung mal an. Wir wollen jetzt voraussetzen, dass der Grundkörper k der Körpererweiterung tatsächlich der Primkörper von Kn ist. Normalerweise muss es ja nicht sein, der Primkörper könnte noch kleiner sein, aber wir wollen jetzt, dass K tatsächlich der Primkörper ist, dann können wir stärkere Aussagen treffen. Und die Anwendungen, die wir später haben, die sind sowieso meistens über Q und dann, dann haben wir sowieso diese Voraussetzung. Gut, wir haben jetzt also die Erweiterung Kn über K. Kn ist ein Kreisteilungskörper und jetzt geht's los. Jetzt haben wir drei tolle Aussagen. Kn über K ist endlich und Galois. Das ist super, dann können wir nämlich den Hauptsatz benutzen und insbesondere kennen wir dann die Ordnung der Galois-Gruppe. Das ist nämlich dasselbe wie der Erweiterungsgrad. Und den Erweiterungsgrad, den können wir uns auch gleich kurz überlegen. Dann in Teil B sehen wir, dass die Galois-Gruppe abelsch ist und die ist sogar isomorph zur sogenannten Einheitengruppe des Rings Z modulo n mal Z. Das muss ich jetzt kurz kommentieren. Kommentar 1. Wir wissen, wie viele multiplikativ invertierbare Elemente der Ring Z modulo n mal Z hat. Das heißt, wir wissen jetzt auch, wie groß die Galois-Gruppe ist. Die Mächtigkeit ist nämlich Phi von n. Und warum heißt das Ding Einheitengruppe? Naja, das ist so eine Art Abkürzung. Man nimmt die multiplikativ invertierbaren Elemente im Ring Z modulo n mal Z. Man weiß, das sind Phi von n Stück. Man weiß, die sind, wenn man in dem Faktorring rechnet mit der Multiplikation, dann bilden die multiplikativ invertierbaren Elemente eine unter Multiplikation abgeschlossene Menge, das ist sogar kommutativ, die Inversen sind da drin, denn so war die Menge ja definiert und so weiter. Und dann sieht man, weil das Assoziativgesetz ja sowieso gilt in diesem Ring für die Multiplikation, sieht man, dass die wirklich eine Gruppe bilden, diese Elemente. Und das ist die sogenannte Einheitengruppe, das ist einfach eine Abkürzung dafür. Und die ist abelsch, weil Z abelsch ist, also na, was Z abelsch ist. Z ist als Gruppe mit Plus sowieso abelsch, aber der Ring Z ist, welches Wort möchte ich benutzen? Kommutativ. Genau. Z ist ein kommutativer Ring. Jeder Faktorring von Z ist deswegen auch kommutativ und deswegen bildet die Menge der multiplikativ invertierbaren Elemente von Z modulo n mal Z nicht nur eine Gruppe, sondern sogar eine abelsche Gruppe. Die Mächtigkeit ist Phi von n und wir zeigen, dass diese Gruppe isomorph ist zur Galois-Gruppe von Kn über K. Und dann wird daraus folgen, dass alle Zwischenkörper dieser Erweiterung normal sind über K. Das heißt also, dass Kreisteilungskörpererweiterungen sehr leicht handhabbar sind. Da haben wir sofort ganz, ganz, ganz viele Informationen. Und wir zeigen das, indem wir uns nochmal überlegen, woher diese Kreisteilungskörper kommen. Das sind ja einfach Zerfällungskörper. Insbesondere sind das dann in dem Moment, wo die, also ja, es sind Zerfällungskörper, also sind das normale Erweiterungen. Und wenn wir jetzt mal gucken, wie galoische Erweiterungen charakterisiert werden können, endliche galoische Erweiterungen, dann war ja eine Charakterisierung, die wir hatten, Zerfällungskörper eines separablen Polynoms. Vielleicht erinnern Sie sich an Lemma 8.8, da standen solche Sachen drin. Und okay, Zerfällungskörper haben wir. Warum kriegen wir das mit einem separablen Polynom hin? Naja, weil innerhalb von Kn die Einheitswurzeln paarweise verschieden sind und dementsprechend haben insbesondere die irreduziblen Teiler von x hoch n minus 1 des Körpers nur paarweise verschiedene oder einfache Nullstellen. Das heißt, das Polynom ist separabel und damit sind wir fertig. Zerfällungskörper eines separablen Polynoms über k, schwupp haben wir eine galoische Erweiterung, endlich ist sie sowieso und den Erweiterungsgrad, den sehen wir gleich. Den könnte man, wenn man wollte, jetzt sich direkt überlegen, indem man sagt, wie mache ich das? Naja, man braucht ja nur eine primitive n-te Einheitswurzel und dann ist der Erweiterungsgrad der Grad des Minimalpolynoms und als Minimalpolynom nimmt man einfach das n-te Kreisteilungspolynom, der Grad ist Phi von n, fertig. Man kann also Kn über K schreiben als einfache Erweiterung, K adjungiert eine primitive n-te Einheitswurzel und dann sieht man sofort alles. Okay, jetzt haben wir also eine galoische Erweiterung mit dem Hauptsatz, beziehungsweise wieder diesem Lemma 8.8, ist der Erweiterungsgrad dasselbe wie die Ordnung der Galois-Gruppe. Dann gucken wir uns jetzt B an. Warum ist diese Gruppe denn abelsch? Warum ist sie isomorph zur Einheitengruppe des Ringes Z modulo n mal Z? Na, das kann man sich überlegen. Gut, die beiden Gruppen sind gleich groß, haben Phi von n Elemente. Und jetzt nimmt man einfach eine Abbildung. Man versucht einfach einen Gruppenhomomorphismus zu finden. Dann folgt aus dem Abelschsein der einen Gruppe auch das Abelschsein der anderen Gruppe. Und da die Gruppen endlich sind und die gleiche Ordnung haben, reicht es sogar bei so einem Homomorphismus, wenn man die Injektivität nachweist. Wir können also einfach mal gucken, wie macht man das. Wir nehmen uns einen Beta aus der Galois-Gruppe her. Was macht Beta mit den primitiven Enteneinheitswurzeln? Naja, es muss die Menge der primitiven Enteneinheitswurzeln invariant lassen, muss also eine primitive Enteeinheitswurzel e auf eine wieder primitive Enteeinheitswurzel e hoch Beta werfen. Und das Argument hatten wir schon häufiger, man kommt von einer primitiven Enteneinheitswurzel zu einer anderen oder zur gleichen, indem man potenziert mit einer zu n teilerfremden Zahl. Diese zu n teilerfremde Zahl kann man dann sogar innerhalb der Menge 1 bis n wählen. Wenn man größere Zahlen hat, dann wiederholen sich die Bilder quasi. Das liegt daran, dass multiplikativ die Ordnung der Enteneinheitswurzeln ja ein Teiler von n ist. Das heißt also, ich kann jetzt e hoch Beta ausdrücken als e hoch eine Zahl aus der Menge 1 bis n, die teilerfremd zu n ist. Und diese Zahl nenne ich k-Beta. Wenn die aus der Menge 1 bis n kommt, also sozusagen aus tfn im Sinne der Algebra, dann ist die sogar eindeutig bestimmt. Okay, wir halten e fest und wir ordnen dem Beta, also dem Automorphismus, mit dem wir angefangen haben, sozusagen diesen Exponenten k-Beta zu, aber nicht ganz. Wir nehmen k-Beta plus nz. Wir nehmen also ein Element des Faktorings z modulo n mal z. Da der Vertreter k-Beta dieser Restklasse teilerfremd zu n ist, ist das Element k-Beta plus n mal z multiplikativ invertierbar im Ring z modulo n mal z. Wir landen also in dieser Einheitengruppe. Gut, das heißt also, dass die Abbildung, die wir gerade definiert haben, Beta wird abgebildet auf k-Beta plus n mal z, tatsächlich von der Galois-Gruppe in diese Einheitengruppe des Rings geht. Und diese Abbildung heißt Psi. Wohldefiniert ist das, das haben wir uns jetzt schon überlegt. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch gucken, erfüllt das die Homomorphie-Eigenschaft und ist es injektiv. Ja, für die Homomorphie-Eigenschaft nehmen wir uns einfach zwei solche Galois-Automorphismen, Alpha und Beta, und rechnen es aus. Da passiert nichts weiter. Das habe ich Ihnen hingeschrieben, so eine kleine Rechnung. Und für die Injektivität guckt man in den Kern. Wenn ein Element im Kern von Psi liegt, dann heißt das ja, dass das Element auf das 1-Element in dieser Einheitengruppe des Rings landen muss. Also das Bild ist das 1-Element. Das 1-Element ist 1 plus n mal z. Das heißt also, dass dieses Element k-Alpha, mit dem man e potenziert, 1 ist. Und das heißt, dass die Einheitswurzel e festgelassen wird. Aber wenn die Einheitswurzel e festgelassen wird und zusätzlich noch der Grundkörper k, und das passiert ja, weil die Elemente, die wir abbilden, Galois-Automorphismen sind, die lassen immer k elementweise fest, dann haben wir jetzt auf einmal, dass k festbleibt und eine primitive Ente-Einheitswurzel und dann bleibt der ganze Erweiterungskörper kn fest. Aber die einzige Abbildung da in der Galois-Gruppe, die das macht, ist die identische Abbildung. Das heißt also, dass der Kern nur aus der identischen Abbildung besteht, also aus dem 1-Element der Galois-Gruppe, und damit ist der Homomorphismus injektiv. Gut, jetzt haben wir da zwei endliche Gruppen, einen injektiven Homomorphismus und dann sind wir fertig. Der ist dann automatisch bijektiv und die beiden Gruppen sind isomorph. Dass die Ordnung der Gruppe Phi von n ist, jetzt überlege ich gerade, ob ich das eigentlich streng genommen hier schon weiß. Na doch, die Einheitengruppe des Rings, die hat Phi von n Elemente. Ja, das weiß ich auch jetzt schon. Lohnt sich das schon dazu zu schreiben? Im Korollar, das gleich kommt, da steht es auch nochmal explizit drin. Ich finde das wichtig, dass man sich das immer gleich mitmerkt an der Stelle. Und für Teil C haben wir eigentlich gar nichts zu tun, denn aus Lemma 8.13 wissen wir, dass die... wenn wir so eine galoische Erweiterung haben, dann können wir ja mal gucken nach normalen Zwischenkörpern. Die Erweiterung ist normal und die ist dann auch über jedem Zwischenkörper normal, aber es stimmt nicht immer, dass alle Zwischenkörper auch über dem Grundkörper normal sind, sondern die über dem Grundkörper normalen Zwischenkörper erkennt man daran, dass die dazugehörige Fixgruppe ein Normalteiler in der Gruppe ist. Und bei einer abelschen Gruppe ist ja jede Untergruppe ein Normalteiler. Und deswegen ist in dem Moment, wo die Galois-Gruppe abelsch ist, auch jeder Zwischenkörper, jedenfalls bei einer galoischen Erweiterung, auch jeder Zwischenkörper normal über dem Grundkörper. So sieht's aus. Dann gucken wir jetzt in das Korollar. Da stehen einfach nochmal ein paar Sachen speziell für den Fall Q drin. Da haben wir also Q und den Entenkreisteilungskörper Qn innerhalb von C. Da wissen wir dann, dass die Galois-Gruppe Phi von n Elemente hat. Wussten wir vorher schon. Falls n eine Primzahl ist, ist es dann besonders einfach. Da haben wir dann n-1 Elemente. Das liegt an der Eulerschen Phi-Funktion. Weiterhin ist tatsächlich die Galois-Gruppe noch anders beschreibbar, nämlich einfach als komplette Automorphismengruppe des Körpers Qn. Sprich, wir haben da gar keinen Unterschied zwischen den Körperautomorphismen von Qn selber und den Galois-Automorphismen der Erweiterung. Und die Galois-Gruppe ist zyklisch in dem Fall, wo n eine Primzahl ist. Das ist auch nochmal eine Sonderinformation. Gucken wir kurz, woher das kommt. Zunächst mal ist Q der Primkörper von Qn. Das heißt, in dem Moment, wo wir einen Automorphismus haben von Qn, irgendeinen, muss der Primkörper elementweise festbleiben. Das kann man sich überlegen, indem man guckt, die 0 des Körpers und die 1 des Körpers bleiben fest und dann entwickelt man das weiter. In dem Fall bleibt jetzt also Z fest und dann auch der eindeutig bestimmte Quotientenkörper von Z innerhalb des Körpers Qn, das ist Q. Und so kann man sich das klar machen. Jeder Automorphismus von Qn wird dadurch zu einem Galois-Automorphismus der Erweiterung. Das liegt einfach daran, dass Q der Primkörper ist. Und dann wenden wir einfach den Satz von vorher an, Satz 10.10, dann steht da alles. Und warum kommt da eine zyklische Gruppe raus, in dem Fall, dass n prim ist? Naja, wenn n prim ist, dann haben wir da jetzt ja z modulo n mal z mit einer Primzahl n und das ist ein Körper. Das heißt also, dass die Einheitengruppe einfach die, dass die aus allen von 0 verschiedenen Elementen dieses Rings besteht. Und das ist die multiplikative Gruppe eines Körpers. Und wir wissen, das steht zum Beispiel in Lemma 6.12, dass die multiplikative Gruppe eines endlichen Körpers zyklisch ist. Ja, dann sind wir schon fertig. Wichtig, sich das zu merken. Da arbeiten wir über Q und unsere Anwendungen später laufen ja so. Dann haben wir jetzt mehrere Sachen, die ich nicht weiter kommentiere. Einfach nochmal zum Thema Kreisteilungskörper über Q. Das sind so Rechenargumente, die wir für die Anwendung brauchen. Zum Beispiel, wie man Kreisteilungskörper beschreiben kann, ausgehend von zwei Kreisteilungskörpern Qn, Qm. Wenn man sich jetzt für das natürliche KGV, kleinste gemeinsame Vielfache von n und m interessiert und für den dazugehörigen Kreisteilungskörper davon, wie man das ausrechnen kann, sowas steht in Lemma 10.12. In Satz 10.13 steht, wann solche Kreisteilungskörper ineinander liegen. Und damit meine ich immer die eindeutig bestimmten Kreisteilungskörper über Q innerhalb von C. Ansonsten, wenn die irgendwo auf der Welt verstreut wären, dann gäbe es ja gar keinen Grund, warum die ineinander liegen würden oder müssten. Und da gibt es eine Übungsaufgabe, die da einfließt. Und ansonsten ist es einfach ein bisschen rumgerechnet, hauptsächlich mit der Eulerschen Phi-Funktion. Da können wir nochmal schön die Rechenregeln wiederholen, die wir da in der Algebra gelernt haben dazu. Und die Rechnungen stehen alle da. Da möchte ich jetzt eigentlich gar nichts weiter zu erzählen, sondern ich möchte kurz Lemma 10.14 kommentieren, denn das liefert schon so eine Art Ausblick in Richtung Kapitel 12. Zwischendurch kommt ein Kapitel mit Anwendung, wir haben ja noch die regelmäßigen n-Ecke zu klären und danach geht es dann um ganz bestimmte Erweiterungen. Wir gucken uns ganz bestimmte Polynome an und hier schließt sich der Kreis. Ich habe zu Beginn des Kapitels ein bisschen motiviert mit Polynomen der Art x hoch 3 minus 2 oder so. Das heißt, es ist eine Potenz von x minus irgendeine Zahl und ich habe das als Motivation benutzt nach dem Motto, naja, da schreibt man geschickt irgendeine Wurzel hin, dann hat man eine Nullstelle, häufig eine reelle Nullstelle, nicht immer, und dann kriegt man durch Multiplikation mit Einheitswurzeln so viele Nullstellen insgesamt, wie der Grad angibt. Das heißt, innerhalb von C kann man da ganz leicht die Nullstellen hinschreiben. Schön. Und das war eine Motivation dafür, sich Einheitswurzeln näher anzugucken. Jetzt gucken wir uns Polynome dieser Art nochmal an. Und zwar wollen wir was über die Galois-Gruppe aussagen für Zerfällungskörper solcher Polynome. Das steht in Lemma 10.14. Wir haben also wieder so Kreisteilungszeug und jetzt haben wir einen Körper L, in dem so ein n-ter Kreisteilungskörper drin liegt. Und die Voraussetzung, deswegen habe ich gerade nochmal das Beispiel aufgegriffen, diese Voraussetzung sagt uns, dass wir in L n-te Einheitswurzeln finden. Und das heißt, dass wir dieses Basteln von Nullstellen, was ich gerade erklärt habe, innerhalb von L machen können. Wenn wir also eine Nullstelle für das Polynom x hoch n minus a gefunden haben, dann kann man mithilfe von Einheitswurzeln weitere Nullstellen basteln. Und genau das ist hier die Idee. Wir haben also ein Element a aus L, was nicht Null sein soll, und wir gucken uns das Polynom x hoch n minus a an über L. Nochmal zur Erinnerung, in L liegt ein n-ter Kreisteilungskörper. Und dann behaupten wir, wenn wir jetzt einen Zerfällungskörper a hernehmen für dieses Polynom x hoch n minus a über L, dann ist die Galois-Gruppe von a über L abelsch. Das heißt also, das Abelschsein der Galois-Gruppe hat irgendwie was damit zu tun, dass man in L diese n-ten Einheitswurzeln hat. Und das gucken wir uns kurz an. Eine Nullstelle können wir uns ja mal hernehmen von dem Polynom. Wir nennen das p. Und b aus a soll eine Nullstelle sein. Das heißt, b hoch n ist a. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie das, was ich am Anfang erklärt habe. Man sucht eine erste Nullstelle, indem man eine geschickte Wurzel zieht. Das kann man jetzt innerhalb von R und C und so machen. Wenn wir irgendeinen Körper haben, dann ist ja überhaupt nicht klar, was mit Wurzel ziehen gemeint ist. Da können wir also nur das ausdrücken, was wir meinen, indem wir Potenzen hinschreiben. So, das heißt, anstatt zu sagen, das Polynom ist x hoch 3 minus 2 und dann nehme ich halt dritte Wurzel 2, haben wir hier das Polynom x hoch n minus a. Solche Wurzeln hinzuschreiben ergibt keinen Sinn, aber eine Nullstelle muss ja erfüllen, dass das Element hoch n gleich a ist. Das ist also eine Gleichung, die sowas Ähnliches ausdrückt wie dieser Wurzelausdruck. B soll jetzt so eine Nullstelle sein aus a. Und dann hatten wir diese Idee, dass man dann mit Einheitswurzeln multipliziert. Und da kn in L liegt, können wir jetzt wirklich so viele Nullstellen hinschreiben, wie der Grad angibt. Heißt also, wir finden da jetzt schon mal n Stück. Umgekehrt, wenn wir irgendeine Nullstelle C aus A hernehmen von P, dann kann man diese Nullstelle schreiben als eine n-te Einheitswurzel mal B. Die Rechnung dafür habe ich Ihnen hingeschrieben. Und als Konsequenz wissen wir jetzt, alle Nullstellen von diesem Polynom P in A kann man schreiben als eine feste Nullstelle B, mit der man angefangen hat, mal eine n-te Einheitswurzel. Und das wiederum bedeutet, da man ja diesen Körper Kn in L hat, dass es reicht, wenn man eine Nullstelle an L ranadjungiert, um schon den kompletten Zerfällungskörper A, mit dem wir angefangen haben, zu bekommen. Denn durch das Basteln kommen keine neuen Elemente dazu, die liegen alle schon in L, sozusagen. Das heißt also, wir können A schreiben als L adjungiert B. B war die Nullstelle, mit der wir angefangen haben. Und jetzt überlegen wir uns, ein Galois-Automorphismus von A über L, der wird ja jetzt komplett beschrieben, dadurch, dass wir sagen, was er mit B macht. Denn das ist jetzt so eine einfache algebraische Erweiterung. Wenn ich weiß, was ein Galois-Automorphismus mit B macht, dann weiß ich alles, denn L wird elementweise festgelassen. Und ich kann ja die Elemente von A schreiben als Linearkombinationen mit Koeffizienten aus L und Potenzen von B. Okay, das heißt, es reicht, wenn ich weiß, was mit B passiert. Jetzt gucke ich mir zwei Galois-Automorphismen an, Alpha und Beta, gucke mir an, was die mit B machen können. Und B muss ja wieder auf eine Nullstelle von P geworfen werden. Das heißt, es gibt nur die Möglichkeit, B mit irgendeiner Einheitswurzel zu multiplizieren. Aber in welcher Reihenfolge ich das mache, erst die eine, erst die andere, ist egal. Deswegen sind diese beiden Galois-Automorphismen vertauschbar und die Galois-Gruppe ist abelsch. Das war's. Das war Kapitel 10 und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe keine klugen Abschlussbemerkungen. Ich möchte einfach nur mich mit Ihnen gemeinsam freuen auf die letzten Anwendungen, was die Konstruktionsprobleme angeht. Und dann werden wir sehen, dass wir von unserer Liste von Fragen vom Anfang schon sehr, sehr viel beantwortet haben. Ich glaube, fast alle Fragen, alle bis auf eine oder höchstens zwei. Und dann kommt Kapitel 12 Und in Kapitel 12 klären wir tatsächlich die allerletzte Frage. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.